dann hatte ich halt die Chance, zurück eine heimatnahe Verwendung zu finden hier in der Grafschaft Bentheim.
Womit verdient der Fürst sein Geld?
Der Wohn- und Arbeitsort ist in Steinfurt. Welche Rolle spielt Bad Bentheim für euch?
Ich bin sicherlich öfter in der Grafschaft Bentheim unterwegs als in der Stadt Steinfurt.
Am Kernthema, über das wir heute mit dir sprechen wollen, angekommen, und zwar beim Thema Burg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FD-Podcasts. Ich sitze hier erneut mit meinem charmanten Co-Moderator Jan Deiters.
Moin.
Und denke, die letzte Folge war recht politisch, recht technisch, als wir mit Laura Fischer über ihre Ratsarbeit oder über unsere Ratsarbeit gesprochen haben. Heute möchten wir wieder etwas inhaltlicher werden. Und zwar mit einem Thema, das Bentheim stark prägt, mit dem Fürstlichen Haus. Dazu haben wir uns heute wieder einen Gast eingeladen und wir sind sehr glücklich, dass dazu der Kammerdirektor des Fürstlichen Hauses uns heute Rede und Antwort stehen möchte, nämlich Henning Buss. Herzlich willkommen, Henning.
Ja, vielen Dank.
Moin, schönen Henning. Guten Abend. Hi. Moin. Du, um einfach locker ins Gespräch zu kommen, habe ich auch für dich drei schnelle Fragen vorbereitet. Einfach aus dem Bauch raus antworten. Früher Start in den Tag oder langer Abend?
Früher Start in den Tag.
Schreibtisch oder Außentermin?
Außentermin.
Bauchgefühl oder Zahlen, Daten, Fakten?
Das muss kombiniert werden, beides.
Sehr schön, vielen, vielen Dank. Henning, Katharina hatte dich vorhin schon kurz vorgestellt als Kammerdirektor des Fürstlichen Hauses. Ich möchte dich gerne bitten, dich mal etwas ausführlicher vorzustellen. Wer bist du, was ist dein Job beim Fürstlichen Haus und wie ist es eigentlich dazu gekommen?
Ja, also mein Name ist Henning Buss, ich bin 46 Jahre alt inzwischen und seit 10 Jahren darf ich bei der Fürst-zu-Bentheimschen Domänenkammer den Kammerdirektor spielen oder machen. Der Kammerdirektor, so nennen die ihren Geschäftsführer seit etwa 300 Jahren, wobei man sagen muss, es ist ja eigentlich gar kein Geschäftsführer, weil die Fürst-zu-Bentheimsche Domänenkammer ist ja keine juristische oder natürliche Person, sondern so nennen sie halt den Leiter der Vermögensverwaltung des Fürsten zu Bentheim und Steinfurt. Vermögensverwaltung aufgeteilt in verschiedene Sparten sozusagen, aus der Land- und Forstwirtschaft hauptsächlich kommt. Und da bewirtschaften wir mit der Domänenkammer sozusagen das Vermögen des der Familie zu Bentheim und Steinfurt.
Und wie bist du dazu gekommen?
Ja, ausgebildet bin ich ich bin Forstwissenschaftler, also ganz normal ein Universitätsstudium der Forstwissenschaften, hinterher Referendariat gemacht, verschiedene Stationen durchlaufen, zwischenzeitlich war ich auch Forstbeamter im Land NRW und dann hatte ich halt die Chance, zurück eine heimatnahe Verwendung zu finden hier in der Grafschaft Bentheim, ich bin eigentlich Emsländer, und habe dann die Chance bekommen, mich beim Fürstlichen Haus vorzustellen und der Job war einfach für mich ganz interessant, weil es halt nicht nur der Forstbetrieb ist, den ich ja leite dann als Forstwissenschaftler sozusagen, sondern neben dem 5000 Hektar großen Forstbetrieb halt alle anderen Vermögensbestandteile auch reizvolle Aufgabenschwerpunkte sind, die ich dann halt leitend übernehmen durfte. Und im Rahmen einer Generalvollmacht, die ich dann vom verstorbenen Fürsten, aber auch vom jetzigen Fürsten bekommen habe, darf ich halt zusammen mit meinen Kollegen dann, die auch fachspezifisch dann unterwegs sind, verschiedenen Vermögensbestandteile bewirtschaften sozusagen.
Spannend.
Jetzt hast du gerade schon mal in ein, zwei Sätzen angerissen, was ist das Fürstliche Haus, was macht das Fürstliche Haus? Vielleicht kannst du das für den Hörer nochmal ein bisschen umfassender darstellen und erklären, was macht das Fürstliche Haus und wie ist das vielleicht auch in die verschiedenen Betätigungsfelder aufgegliedert?
Ja, ursprünglich eigentlich eine land- und forstwirtschaftliche Vermögensverwaltung. Also man hat Ackerland, man hat einen Forstbetrieb oder Forstflächen, Wald und man hat viele jetzt denkmalgeschützte Gebäude in Form der Burg zum Beispiel in Bad Bentheim, aber auch das Schloss in Steinfurt, was ja Wohnsitz und auch Sitz der Domänenkammer sozusagen ist. Und das Ganze hat man halt seit Jahrhunderten bewirtschaftet, versucht natürlich jetzt, dass man das ein bisschen diversifiziert, weil Land- und Forstwirtschaft ist ja sehr einseitig. Nebenbei haben wir auch noch Erbbaurechte in dieser Region, recht viele. Das ist so ein bisschen Spezifikum für unsere Verwaltung. Und bewirtschaften sonst natürlich ein Immobilienvermögen, was aber jetzt untergeordnet ist. Also Hauptvermögensbestandteile sind Land- und Forstwirtschaft und Erbbaurechte. Und daraus, die versucht man halt so zu bewirtschaften, dass angemessene Erträge erwirtschaftet werden, aber hauptsächlich das Ziel ist halt, vermögenserhaltend unterwegs zu sein. Und das sind so die Aufgaben, die wir zusammen mit, die ich zusammen mit im Innendienst sozusagen mit 10 Mitarbeitern wahrnehme und dann nochmal mit etwa 15 Kollegen, die im Forstbetrieb tätig sind.
Jetzt sprichst du ja von einer ganzen Zahl an Mitarbeitenden. Wie gliedert sich das auf? Also ihr habt ja dann auch offensichtlich einen relativ hohen Kostenfaktor und gleichzeitig aber auch hohe Vermögenswerte. Also mal ganz plakativ gefragt, womit verdient der Fürst sein Geld?
Ja, das ist, hatte ich gerade erwähnt, verschiedene Vermögensbestandteile bewirtschaften wir. Das kleine Problem oder wie es halt ist, wir bezeichnen uns immer als Vermögensriesen und Einkommenszwerge, weil ein Großteil des Vermögens halt in der Land- und Forstwirtschaft liegt und mit sehr schlechten Renditen ausgestattet ist sozusagen. Und da versuchen wir halt, das halt, hatte ich vorhin schon gesagt, ein bisschen zu diversifizieren. Natürlich gibt es aus der verpachteten Landwirtschaft Erträge. Der Forstbetrieb ist eher unser Sorgenkind. Der hat in den letzten Jahren hohe Verluste bereitet, auch schon vor den Kalamitäten, die wir in den letzten 5 Jahren hatten. Das ist sowieso so, dass die Forstwirtschaft in Deutschland also recht schwierig ist, was das Finanzielle betrifft. Aber natürlich aus Immobilienvermögen oder anderen Dingen kann man auch Renditen erzielen, die dann ja, die 30 Mitarbeiter bezahlen, aus deren Gewinnen die 30 Mitarbeiter bezahlt werden. Und natürlich das Ziel, in irgendeiner Form für die Familie ein Einkommen zu generieren, damit Burg und Schloss erhalten bleiben können und damit die leben können. Das ist so ein bisschen ja, die Aufgabe.
Was macht die Forstwirtschaft an der Stelle so schwierig in Deutschland?
Forstwirtschaft ist insofern schwierig. Primärproduktion, die Holzpreise sind nicht gestiegen in den letzten 50 Jahren. Gibt es immer ein sehr gutes Beispiel. Vor 50 Jahren konnte man noch mit einem Festmeter, also einem Kubikmeter Holz, 8 Arbeitsstunden bezahlen und heute sind wir bei 1,5 Arbeitsstunden. Also die Holzpreise sind genauso hoch wie vor 50 Jahren und die Kosten sind halt immer gestiegen. Das macht die Forstwirtschaft recht schwierig. Zusätzlich das, was wir seit 2018 erlebt haben, halt Stürme bzw. danach die Wetterextreme in Trockenjahren, aber dann jetzt auch 2 ganz nasse Jahre. Das sind natürlich Wetterextreme, wo ein Wald, der ja 100 bis 200 Jahre lang wächst, sich sehr schwer darauf einstellen kann. Und da wird natürlich dann oft viel Holz eingeschlagen zu Zeiten, wo es schlechte Preise gibt, weil alle einschlagen müssen. Das hat man in den Fichtenkalamitäten 2018 bis 2020 gesehen. Also wenn man mit offenen Augen durch Sauerland oder durch den Harz fährt, da steht ja keine Fichte mehr oder sehr wenig Fichten nur noch. Und das ist natürlich sowas, wenn in den Zeiten dann viel Holz eingeschlagen wird bei schlechten Preisen, ist das natürlich insgesamt für einen Forstbetrieb ja, fast nicht mehr auskömmlich.
Ja, verständlich. Was glaubst du prozentual, wie viel macht die Forstwirtschaft für euch aus?
Die Forstwirtschaft, sage ich mal, ein bisschen ketzerisch, mindert die Steuerlast des Fürsten, also die macht gar keine Gewinne die letzten 10 Jahre. Sondern Erträge kommen aus Verpachtung von landwirtschaftlicher Fläche und von Vermietung von verschiedenen Immobilien. Ja, das ist so die Hauptertragsquelle.
Ah, okay, verstehe. Henning, jetzt sagtest du, oder wenn ich mir euren Titel angucke, Fürst zu Bentheim und Steinfurt, der Wohn- und Arbeitsort ist in Steinfurt. Welche Rolle spielt Bad Bentheim für euch?
Ja, also Wohnsitz der Familie und unser Arbeitsort, unser Büro ist in Steinfurt, wobei die größere Rolle in der Grafschaft Bentheim liegt, weil einfach die Vermögensschwerpunkte, sowohl was Waldflächen betrifft, aber auch Ackerflächen, aber auch andere Dinge wie Erbbaurechte sind hauptsächlich in der Grafschaft Bentheim, aber dann auch hauptsächlich in der Stadt Bad Bentheim und Umgebung. Also in der Niedergrafschaft gibt es auch was, aber es ist hauptsächlich rund um Bad Bentheim lokalisiert. Im Landkreis Steinfurt ist es auch nur das Stadtgebiet Steinfurt, was irgendwann mal fürstlich war sozusagen. Und auch da sind natürlich ein paar Waldflächen noch. Aber 70% des Vermögens liegt rund um Bad Bentheim, sage ich mal, in der Grafschaft Bentheim. Und deswegen ist das für uns natürlich ganz, ganz wichtig. Auch zusätzlich, weil hier die Burg natürlich ist, die wir irgendwie erhalten wollen und bewirtschaften wollen. Und natürlich Fachklinik, wobei wir da ja nicht mehr so weit führend sind, aber wir sind immer noch dabei und sind auch noch Grundstückseigentümer da. Also da sind halt Vermögensschwerpunkte, die dann auch, sag mal, unsere Schwerpunkte unserer Arbeit sind. Weil, also ich bin sicherlich öfter in der Grafschaft Bentheim unterwegs als in der Stadt Steinfurt.
Spannend, dass das dann eigentlich, dass der Schwerpunkt eigentlich inhaltlich in Bentheim liegt und trotzdem jeden Tag nach Steinfurt gefahren wird.
Ja, ich glaube, das hat damit zu tun, dass das Schloss einfach wohnlicher war als die Burg und nicht so kalt. Also historisch gesehen, also die fürstliche Familie, die Hauptfamilie hat eigentlich überwiegend in Steinfurt gewohnt in den letzten paar hundert Jahren. Und deswegen ist das eher Wohnsitz.
Nachvollziehbar.
Ja, ist. Wer mal auf der Burg war bei 2 Meter dicken Steinmauern, weiß, wie kalt das da auch im Winter ist. Oder auch so. Das ist also wirklich vielleicht der Grund. Ja, glaube ich mal, weiß ich nicht.
Jetzt sind wir schon eigentlich am Kernthema, über das wir heute mit dir sprechen wollen, angekommen, und zwar beim Thema Burg. Anfang des Jahres kam hier in Bentheim der große Knall, die Burg macht dicht. Ich würde ganz gern jetzt noch einmal kurz darauf eingehen, was wissen wir gerade, wo stehen wir gerade, und korrigiere oder ergänze mich gerne im Anschluss. Wir hatten im Frühjahr 2025 eine Mauer, die im Innenteil der Burg teilweise eingestürzt ist. Daher wurde durch das Fürstliche Haus das Gutachten zur Bausubstanz beauftragt. Das liegt jetzt vor. Dabei wurde von außen geschaut, wie ist der Zustand. Das Ergebnis ist, die Mauersubstanz ist in vielen Bereichen kritisch und kurzfristig anzugehen, damit an den betroffenen Stellen nichts einstürzt. Darüber hinaus müssen wir weitere Sanierungen vornehmen, um mittel- bis langfristig den Betrieb zu erhalten. Die Hauptursache der Schäden ist die eindringende Feuchtigkeit. Wir haben jetzt als Politik einen Kostenrahmen genannt bekommen, der liegt so zwischen 10 bis 40 Millionen Euro.
Eine extrem weite Spanne, wenn ich das mal so einwerfen darf.
Ja, also es ist insgesamt hoch, aber so eine Spanne von 30 Millionen ist auch schon mal eine Hausnummer. Fakt ist, Teile der Burg sind aktuell akut einsturzgefährdet, sodass sie kurzfristig geschlossen werden musste. Ich glaube, es besteht weitestgehend zumindest Einigkeit darüber, dass die Burg aber ein wichtiger Faktor für Bad Bentheim und auch für die Grafschaft und darüber hinaus ist. Uneinigkeit besteht allerdings darüber, wie es damit weitergeht und wer sich wie an den Kosten beteiligt.
Das war ziemlich korrekt alles bis jetzt. Vielleicht von Anfang an, damit man das versteht, was die Burg für uns bedeutet und wie wir sie bewirtschaften bis jetzt. Also die Burg Bentheim wird bewirtschaftet über den Besichtigungsbetrieb. Also es ist eine GmbH, die in der Stiftung Fürst zu Bentheim und Steinfurt eingelegt ist. Und diese GmbH erwirtschaftet Erträge, die über die Stiftung dann ausgeschüttet werden. Die GmbH pachtet diese Burg vom Eigentümer. Das ist ja jetzt der Fürst. Und bewirtschaftet einen öffentlichen Besichtigungsbetrieb in der Burg. Und für uns war also der Knackpunkt, war eigentlich dieser Mauersturz, den wir im April letzten Jahres hatten, während des laufenden Besichtigungsbetriebs. Wir hatten eigentlich bis dahin immer gedacht, und wir lassen auch die Burg alle 5 Jahre monitoren vom Monumentendienst, das ist ein Fachservice aus Oldenburg, der auch gemeinnützig unterwegs ist, das ist ein Verein ist das, und die überprüfen die Bausubstanz der Burg alle 5 Jahre. Wir wussten, dass wir ein paar kritische Ecken hatten, waren aber da jetzt sehr überrascht, auch der Monumentendienst war überrascht, dass die Burg an der Stelle jetzt oder dass die Mauer an der Stelle zusammengestürzt ist. Eine Mauer, vielleicht ein paar hundert Jahre alt, vielleicht auch über 1000 Jahre alt, mehrfach gepflegt vielleicht, wo keiner genau weiß, wie die überhaupt aufgebaut ist, stürzt während des Besichtigungsbetriebs ein. Gott sei Dank ist da überhaupt nichts passiert. Für uns natürlich aber Anlass gewesen, insbesondere für den Geschäftsführer des Besichtigungsbetriebes zu sagen, so, wir müssen jetzt handeln und wir müssen eine Inspektion der gesamten Burg durchführen, weil wenn das an anderen Stellen passiert und da passiert irgendwie ein Unfall mit Besuchern, haben wir ein richtiges Problem. Auch der Geschäftsführer hat dann ein richtiges Problem, weil es ja fahrlässig ist, weil wir dann ja von den Gefahren wussten. Also haben wir ein Gutachten beauftragt und sind gleichzeitig aber in die Sanierung der eingestürzten Mauer gegangen, weil sie ist ja nur teilweise eingestürzt und wir wollten aber jetzt nicht, dass sie noch komplett einstürzt. Also haben wir parallel zu diesem Gutachten, was wir dann angefordert haben, auch angefangen, zusammen mit dem Monumentendienst und dem Denkmalschutz, da ist ja bei einer Burg, ist immer auch der Landesdenkmalpfleger dabei, also aus dem Land Niedersachsen, das geht dann auch über den Landkreis hinaus, weil diese Burg halt sehr, sehr wichtig ist und natürlich über 1000 Jahre alt und entsprechend wichtiges Kulturdenkmal darstellt. Und gemeinsam mit der Landesdenkmalpflege und dem Monumentendienst und einem Fachunternehmen, Maurer, ein Bauunternehmen, haben wir uns dann überlegt, wie man die Burgmauer an der Stelle saniert, was wir ja jetzt fast abgeschlossen haben. Also es dauert noch ungefähr 2 Monate, dann ist dieses 10 Meter breite Streifen halbwegs saniert. was relativ schwierig war. Wir sind aber dann, parallel dazu lief ja das Gutachten, was dann Ende letzten Jahres fertig geworden ist. Wir haben das zwischen Weihnachten und Neujahr dann erhalten. Eigentlich wollte der Monumentendienst 2 Wochen auf der Burg bleiben. Er war dann 2 Monate da. Oha. Und es kam immer wieder ständig irgendwelche Hiobsbotschaften, warum wir auch dann ja frühzeitig schon mal unter der Burg was absperren mussten, weil einfach akute Einsturzgefahr an einzelnen Stellen steht. Den Weihnachtsmarkt konnten wir halt noch machen, das war auch ganz gut so, aber wir können jetzt halt, nachdem wir die Informationen haben, dass es Stellen gibt, die gefährdet sind, also keine Besichtigungsbetrieb mehr auf der Burg gewährleisten. Deswegen haben wir dann entschieden, dass die Burg erstmal geschlossen wird, ja, weil wir halt nicht die Möglichkeiten haben, im Moment Besucher reinzulassen, insbesondere weil das zweite Burgtor auch schwer beschädigt ist und saniert werden muss. Das ist so ein bisschen das Ganze. Wir haben, wie gesagt, die Stelle, die eingestürzt ist im April, jetzt soweit saniert und haben dann festgestellt, was uns 10 Meter Burgsanierung kostet.
Und sag daher, mal gerne, was das ist. Wie viel?
Etwa 800.000 Euro kosten diese 10 Meter. Und daher haben wir dann versucht, aus einem Gutachten, wo natürlich keine Zahl drin steht, zu schätzen, wie viel es kosten würde, sagen wir mal, diese akuten Stellen zu sanieren, also den Eintritt wieder zu ermöglichen und dann, sagen wir, eine bisschen prophylaktische Sanierung, insbesondere der Mauerkronen zu machen, weil das eindringende Wasser das größte Problem der historischen Mauersubstanz ist. Also haben wir dann eine Schätzzahl abgeleitet. Vorhin kam die Frage, warum denn 10 bis 40 Millionen? Das ist ja eine ziemlich breite Spanne. Ja, es ist einfach eine Schätzzahl, die wir geschätzt haben aufgrund der Erfahrung. Wir wissen aber auch, dass niemand diese Zahl irgendwo erfassen würde. Oder es wird auch keinen Gutachter geben, der eine Zahl nennen wird. Weil jede Baustelle, jede Mauer auf der Burg ist einzigartig. Man weiß auch nicht, was in dieser Mauer steckt. Und bei einer Sanierung, das ist immer so ein Try-and-Error-Spiel, bis man dann das irgendwie hingekriegt hat, so eine Mauer zu sanieren. Also es ist sehr tricky.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja auch nicht sowas wie, wenn man in einem normalen Einfamilienhaus unterwegs ist oder auch wenn wir jetzt beispielsweise als Stadt eine Schule bauen wollen, dass wir anhand von Gutachten mit den Bauingenieuren exakt sagen können, okay, so ist aktuell der Baukostenindex, sondern wir sind ja bei einem historischen denkmalgeschützten Gebäude, wo ja auch ganz genau wieder so aufgebaut werden muss, wie es seinerzeit ursprünglich mal errichtet wurde. Ist das richtig?
Ja, hauptsächlich ja. Also die Steine werden eigentlich an die Stelle wieder gesetzt, wo sie da waren. Jetzt, wo wir Fotos vorher haben, macht man das. Bei der eingestürzten Mauer ist es ein bisschen schwierig. Da sind einzelne Steine neu geschnitten worden, aber sie werden dann passgenau Stein für Stein eingesetzt. Also es gibt nichts von der Stange und auch die Statik so einer Mauer zu berechnen, die ja dreischalig oder zweischalig ist und in der Mitte irgendwie Schutt reingeschüttet wurde vor ein paar hundert Jahren, ist einfach nicht möglich. Das kann kein Ingenieur wirklich so machen. Sie gucken sich das dann an und entscheiden dann von Stein zu Stein, wo man welche Sicherung einbaut. Da werden Edelstahlstangen durchgesteckt, die werden dann irgendwie verschraubt. Und dann entscheidet man halt ja quasi von Mini-Baustelle zu Mini-Baustelle, wie es geht. Eine Kostenschätzung oder irgendwas wird es dazu nicht geben. Die wird zu viel Zeit kosten und man kann es nicht schätzen, weil auch wenn sie Angebote auch so abholen für sowas oder wenn man Angebote abholt oder einholt, dann kann eigentlich keiner ein Angebot abgeben. Im Moment ist es so, es wird saniert auf Stundenbasis, auf Kostenbasis, auf Materialbasis mit einem Zuschlag natürlich, Unternehmerzuschlag, den die kalkulieren und dann muss viel auf Vertrauensbasis gemacht werden und so wird jetzt die Burgmauer, der erste Teil der Burgmauer saniert. Und so würden wir uns das auch vorstellen, dass in irgendeiner Form die gleiche Truppe, vielleicht noch ein paar mehr, weitermachen und Baustelle für Baustelle, insbesondere die Schadpunkte, die jetzt feststehen, die sicherheitsrelevanten Dinge abarbeiten, damit möglichst schnell ein Besichtigungsbetrieb wieder möglich ist.
Mal ganz blöd gefragt, wie, nur dass man eine Relation hat, wie dick ist so eine Mauer von der Burg?
Ja, bis zu 5 Meter dick.
Boah, Wahnsinn.
Aber die eingestützte Mauer ist um die 3 Meter dick.
Ja.
Unten zum Mauerkrone wird sie natürlich dünner. Wie gesagt, man kann das ganz gut im Was-ist-was-Buch nachlesen für Kinder. Also meine Kinder wussten genau, wie eine Burgmauer aufgebaut ist. Ich wusste es bis dahin nicht. Also ich habe immer gedacht, das wäre eine massive Mauer. Aber es ist ja so, dass die Außenschalen massiv gemauert sind und dann wie gesagt, der Innenraum aufgefüllt wurde. Und das ist auch gerade das Problem. Durch Wasser, was von oben in die Burg läuft, wird der Mörtel aufgelöst. Also gerade die Kalkbestandteile werden rausgeschwemmt. Und dann entsteht ein sogenannter Silodruck auf dem unteren Teil der Mauer. Habe ich alles gelernt, eigentlich bin ich Förster, ich habe davon keine Ahnung. Aber, und dann kommt unten auf eine Mauer, auf die Mauer Druck und dann bricht von unten die Mauer raus. Und das haben wir jetzt ja live im April letzten Jahres erlebt. Und das droht auch an anderen Stellen. Sodass man da jetzt, da sind teilweise ist, sind die Mauern nicht mehr gefüllt zum Beispiel. Da ist auf einmal, sind große Hohlräume in der Mauer. Und dann muss man eigentlich die wieder verfüllen. Und dann weiß aber auch keiner genau, mit welchem Material und so. Das ist alles Try and Error und ja, Handarbeit, sage ich mal so. Und deswegen sind wir jetzt dabei, was zu machen. Ziel, wie gesagt, muss es eigentlich sein, möglichst zeitnah einen Besichtigungsbetrieb wieder zu ermöglichen.
Verständlich. Jetzt, ich habe vor 3 Jahren auch ein Haus gekauft. Das ist ein bisschen kleiner als die Burg. Das Erste, was mir gesagt wurde damals, war von meinem Dad. Der hat mir zu mir gesagt, du Jan, Eigentum verpflichtet. Und da vielleicht mal an, du sagtest gerade, eine 1000 Jahre alte Immobilie, gibt es für die Art von Schäden, die entstanden ist, eine Strategie? Gibt es Rücklagen? Wie handhabt man sowas?
Ja, natürlich, Eigentum verpflichtet. Eigentum gibt aber auch Rechte. Das muss man immer, das ist ja ein Wechselspiel zwischen Rechten und Verpflichtungen. Wir sind uns der Verpflichtung bewusst, was zu machen. Wir haben es ja auch, oder sagen wir mal, die Familie zu Bentheim und Steinfurt hat es ja auch über Jahrzehnte hingekriegt, diese Burg, sagen wir mal, ohne Einsatz von öffentlichen Mitteln zu bewirtschaften. Was übrigens einzigartig ist. Ich selber kenne kein großes Burgensemble, was ohne Fördermittel bisher ausgekommen ist. Die meisten Burgen in der Bundesrepublik Deutschland sind in staatlicher Hand, insbesondere in Bayern und Baden-Württemberg, aber auch in anderen, oder sind in Stiftungen eingelegt. Die meisten Burgen und Schlösser in dieser Region, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind, sind in kommunaler Hand. Wir nennen immer das Beispiel Clemenswerth im Emsland, das gehört ja dem Landkreis. Oder die Variante Burg Fischering, das ist ja im Landkreis Coesfeld. Da hat der Landkreis es für lange Zeit von der Familie Droste-Fischering gepachtet und übernimmt sowohl die Bewirtschaftung als auch die Sanierung. Was wir immer gemacht haben, ist natürlich, wir haben Erträge aus der Burg durch die Verpachtung, die immer wieder in die Burg zurückgeflossen sind. Wir haben jetzt mal nachgeguckt, die Burg kostet der Familie zu Bentheim und Steinfurt etwa 200.000 Euro zusätzlich zu den Erträgen im Jahr, die da reingesteckt werden. Das ist auch so ein Rahmen, wo wir sagen, das können wir auch uns aus unseren Erträgen der anderen Geschäftsfelder quersubventionieren. Da sind wir dabei und das haben wir auch die letzten Jahre immer getan. Also wir haben regelmäßig etwa 500.000 Euro investiert in die Burg jedes Jahr. Natürlich 300.000 Euro Pachteinnahmen abgezogen sozusagen, aber wir haben die 200.000 Euro sind für die Familie übergeblieben.
Also nochmal kurz zum Verständnis, also ihr habt jedes Jahr schon 500.000 in die Burg gesteckt zur Sanierung bzw. zum Erhalt und davon gingen die Eintrittsgelder, die ihr für die Burg erhalten habt, zu 100%
ja,
da
also
rein
die waren
und ihr
inkludiert.
Habt noch weiteres dazu geschossen.
Ja, also von der 500.000 sind etwa 300.000 durch Mieteinnahmen abgedeckt und 200.000 gehen nochmal zusätzlich von der Familie da rein. Wie gesagt, das ist der Rahmen, den man sich vorstellen kann. Nur man kann sich dann jetzt vorstellen, die Dimension, die jetzt auf einen zukommt. Wenn wir wirklich von 10 bis 40 Millionen rechnen, das ist dann ein Delta, was so groß ist, wo dann irgendwann auch die Eigentümerfamilie sagt, ja, so vielleicht gucken wir uns mal an, wie ist das denn bei anderen Burgen, wie machen die anderen das denn? Und das machen wir jetzt natürlich und sagen so, wir brauchen irgendwie Hilfe oder gemeinsam oder wir geben die Burg ab. Es gibt da alle Varianten, man muss über alles nachdenken und sprechen. Unser oberstes Ziel ist eigentlich eine schnelle Wiedereröffnung, um möglichst wenig Steuergeld in die Burg zu stecken. Das ist eigentlich das Ziel, das sollte eigentlich für alle, ich glaube auch, das ist Ziel von Stadt und Landkreis und allen Beteiligten, weil man mit dieser Variante halt allen am besten gerecht wird. Ich meine, es gibt Leute, die denken, dass man mit einer Burg Geld verdient, das ist aber Gott sei Dank sind das nicht so viele. Es gibt halt auch viele Leute, die wissen, dass es sehr schwierig ist, so eine Burg zu erhalten. Ein Beispiel ist ja auch immer die Marienburg. Den nehmen wir immer. Das ist ja ein Burgnachbau. Der ist ja noch gar nicht so alt. Der Welfen, die haben sie ja vor einigen Jahren abgegeben an das Land Niedersachsen beziehungsweise an eine Stiftung. Und jetzt, so glaube ich, oder trägt ja die Sanierung der Burg, wird ja vom Bund und vom Land getragen. Und das ist eine Burg, die historisch nicht den Wert hat, den wir hier in der Grafschaft Bentheim, in der Burg Bentheim haben. Muss man einfach mal ein bisschen vergleichen. Mhm. Und wir gucken halt, wie gesagt, auch auf andere Landkreise oder andere Regionen und andere Burgen, wie machen die das, um gemeinsam mit Stadt und Landkreis Wege zu finden, ja, die Burg dauerhaft offen zu halten. Weil das ist ja auch nicht Gott gegeben. Also die Burg muss nicht geöffnet sein. Die kann man auch schließen und dann passiert das Gleiche, was mit sehr vielen anderen Burgen passiert, dann wird das eine Ruine.
Ja, ich glaube, diese Bedeutung der Burg, wenn ich mal aus der politischen Brille spreche, die wird schon in großen Teilen der Politik in der Grafschaft gesehen und in vielleicht nicht ganz so großen Teilen, aber auch relevanten Teilen wird ja auch eine gewisse Unterstützungsbereitschaft signalisiert und gesehen. Jetzt ist es natürlich relativ begrenzt, was die öffentlichen Haushalte auch an finanziellen Mitteln zur Verfügung haben. Ich glaube, wir haben da eine gewisse politische Zwickmühle. Wir können den Euro nur einmal ausgeben und aufgrund unserer klammen Kassen, wissen aber um die Bedeutung. Und das macht es natürlich relativ schwierig für uns. Wir als FDP sind uns sicher, dass wir schauen müssen, was wir möglich machen können, und zwar verlässlich, um die Burg als bedeutenden Faktor hier in der Region zu erhalten. Für uns ist halt nur blöd, und das hast du gerade selber schon angesprochen, also aktuell sprechen wir von Zahlen, die irgendwie nicht so wirklich zuverlässig sind, die ja in Teilen zwar nachvollziehbar sind, aber noch nicht planbar sind. Daher wäre uns es eigentlich total wichtig, als FDP, nicht als Gesamtpolitik in Bentheim, Klarheit über den Kostenrahmen zu bekommen, um auch zu wissen, wenn jetzt das Fürstliche Haus sagt, wir wünschen uns finanzielle Unterstützung, um diese Burg zu sanieren, dass wir einmal wissen, worüber sprechen wir denn eigentlich? Um nicht ins Blaue hinaus zu sagen, ja, ja, wird schon, da machen wir mit. Und die 10 bis 40 Millionen sind halt einfach echt eine riesengroße Spanne. Deswegen haben wir uns gefragt, wäre es nicht noch sonst eine Idee? Ihr hattet ja, glaube ich, in dem Gutachten, das bislang erstellt wurde, nur von außen auf die Substanz geschaut. Gibt es noch irgendwie Möglichkeiten, irgendwie von innen da reinzuschauen, um da vielleicht das Ganze noch so ein bisschen zu konkretisieren?
Wahrscheinlich gibt es technische Möglichkeiten, viele Gutachten erstellen zu lassen und da auch konkretere Anhaltspunkte zu generieren. Das Problem eigentlich, was alle jetzt haben und was natürlich sicher für die Politik auch ein Problem ist, ist die schwierige Planbarkeit und die Kurzfristigkeit. Das kommt ja hinzu. Also, weil man kann natürlich jetzt sagen, so, wir fangen mal an zu planen und kontrollieren oder machen nochmal Gutachten über einen Kostenrahmen, der vielleicht etwas besser geschätzt wird. Aber es sind Schätzungen, die werden eine Range haben, die auch wieder beim Doppelten liegt. Dann kommt vielleicht raus 20 bis 40 oder 7 bis 31 Millionen, wissen wir nicht genau. Das ist ganz, ganz schwierig, das in Kürze der Zeit, insbesondere für die Politik, zu entscheiden. Nur für uns ist es eigentlich wichtig oder für die Burg, dass man jetzt schnell handelt. Und eins ist sicher, wenn jetzt weitere Mauern einstürzen, wird es viel, viel, viel teurer als, und da sind wir ja bei den 800.000 Euro für 10 Meter, bei einer teileingestürzten Mauer. Wenn mehr einstürzt jetzt, wird es ja viel, viel teurer hinterher, das aufzubauen.
Sag nochmal ganz gerne, also jetzt sind 10 Meter eingestürzt. Laut Gutachten sind noch wie viele weitere laufende Meter gefährdet?
Wir haben verschiedene Stellen, aber wenn wir sagen, wir haben insgesamt vielleicht 1000 Meter Burgmauer,
ja,
und wir haben jetzt bei 10 Metern, die halb eingestürzt waren, 1 Million bezahlt oder 800.000, kann man sich ja ausrechnen, dass wir eigentlich irgendwo bei 100 Millionen Sanierungskosten wären, wenn die einstürzen. Aber es gibt ja auch große Teile der Burg, die nicht gefährdet sind, muss man ja sagen. Es gibt aber auch viele Mauerteile, die halt saniert werden sollten. Müssen nicht, wie gesagt, eine Ruine kann auch da bleiben. Aber man sollte jetzt eigentlich was tun und das ist nicht so in Perspektive 5 bis 10 Jahre, sondern eigentlich so ab jetzt was machen. Und das ist natürlich auch schwierig für die Politik, gerade für Haushalte, kurzfristig was bereitzustellen. Jetzt müssen wir gucken, wir müssen kurzfristig irgendwie was machen. Wir, meine ich, Fürstliche Haus oder beziehungsweise die Stiftung jetzt als allererstes, als Eigentümerin des Besichtigungsbetriebs wird sich Gedanken machen, macht sich Gedanken. Sicherlich muss Politik und auf Landkreis- und Stadtebene sich Gedanken machen. Und dann ist es auch richtig, weiterzugehen nach Hannover, nach Berlin, weil es sind natürlich Summen insgesamt, die sowohl von der Stadt als auch vom Landkreis so einfach nicht getragen werden können. Also ich kenne zwar die Haushaltslage nicht so gut wie Sie, Aber so richtig gut sieht das ja im Moment nicht aus. Und da sind natürlich Schulen deutlich wichtiger als eine historische Burg.
Ja, nachvollziehbar. Ich würde einfach mal zusammenfassen, was wir heute gelernt haben. Ich bin erstmal überrascht gewesen, dass wir, wenn wir mit dir gesprochen haben, hier vor Ort die außergewöhnliche Situation haben, dass das fürstliche Haus die letzten Jahre wirklich so viel selber gemacht hat, so viel selber getragen hat. Das war mir nicht bewusst, gerade auch im Vergleich zu anderen Burgen, die wir in Deutschland haben. Wir sehen, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, die Bedeutung der Burg und die Erforderlichkeit der öffentlichen Unterstützung. Gleichzeitig ist es, glaube ich, super wichtig, irgendwie an verlässliche Zahlen und Strukturen zu kommen und irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist letztendlich und nachher die Kosten, die wirklich entstehen werden. Und ich glaube, ja, dass da der größte Punkt aktuell ist, über den gesprochen werden muss.
Ja, ich glaube, wir brauchen einfach auf beiden Seiten Verlässlichkeit, ne? Also einerseits wünscht sich, glaube ich jedenfalls, wenn ich einmal so für die Allgemeinheit spreche, die Politik eine gewisse Verlässlichkeit, was das Investitionsvolumen angeht und B, aber auch dann vielleicht den Erhalt der Burg und des Burgbetriebs. Und andererseits kann ich aber auch sehr gut nachvollziehen, dass ein fürstliches Haus sagt, ich will aber auch die Verlässlichkeit haben, dass wir hier nicht alleine im Regen stehen gelassen werden und es nicht heißt, ja, startet mal, macht mal und dann gucken wir zwischendurch mal, was wir bereit sind hinzuzuschießen.
Nee, genau, es muss eigentlich von beiden Seiten, deswegen sind Perspektiven ja auch genannt worden, auch in Schreiben an den Landkreis oder die Stadt. Es geht ja darum, irgendwie eine Langfristperspektive zu erwirken. Es gibt einmal diese kurzen Maßnahmen, die man vielleicht jetzt schnell machen müsste in diesem Jahr, und dann eine Langfristperspektive zu entwickeln. Und dann gibt es halt, Langfrist heißt 30 Jahre für uns. Das ist ganz, ganz wichtig. Egal, wer es jetzt macht, wir über die Stiftung sozusagen oder Landkreis selber oder die Stadt selber. Damit öffentliche Fördermittel reingehen, braucht man halt lange Pachtverträge. Also die Burg Fischring hat einen 30-jährigen Pachtvertrag plus X. Der Landkreis pachtet diese Burg halt von den Eigentümern und organisiert alles selber. Das ist natürlich eine Variante, wie gesagt, die wir auch anbieten. Der Eigentümer ist gerne bereit, die Burg für 30 Jahre plus X an den Landkreis zu verpachten, wenn er alles andere übernimmt und dann auch die Sanierungskosten übernimmt. Weiterhin ist der Eigentümer natürlich bereit, die anderen Pachteinnahmen und alles, was er sonst in die Burg zu stecken, aber die Hauptsanierungslasten würde dann der Landkreis als Pächter organisieren, natürlich auch wieder mit Fördermitteln aus Land und Bund oder EU. Das ist aber was der Landkreis am besten kann. Die andere Variante wäre ja, die Stiftung macht es über die nächsten 20, 30 Jahre, verpflichtet sich, das zu erhalten, steckt Geld rein und die Stiftung sammelt Geld ein. Wobei wir nicht an die großen Fördertöpfe, die Stiftung kommt an diese Fördertöpfe Bund und Land nicht so gut ran, wie der Landkreis selber zum Beispiel. Wichtig ist bei beiden Varianten eigentlich, dass man kurzfristig was macht und eine Langfristperspektive entwickelt. Und dabei, wie gesagt, wie am Anfang, möglichst wenig Steuergeld, also lokales Steuergeld, kommunales Geld reinstecken. Ist natürlich immer gut, wenn man Fördermittel aus irgendwelchen Programmen von der EU bekommt für sowas.
Am Ende sind es ja auch Steuergelder.
Ja, eigentlich sind es auch Steuergelder, das stimmt. Aber es belastet die kommunalen Haushalte nicht.
Das stimmt.
Und so ein bisschen regional denken, ich glaube, das darf man da auch mal. Ich glaube, wir wissen alle, wie wichtig, meine ich, diese Burg ist im Kontext für Tourismus oder auch andere Dinge hier in Bentheim. Und da muss man gemeinsam Anstrengungen machen, dass man das dauerhaft erhalten kann. Und auch den Besichtigungsbetrieb, dass man den öffentlich halten kann. Weil eine geschlossene Burg bringt ja auch keinen. Also es gibt natürlich Nachnutzungsideen, die man entwickeln kann, die aber hinterher nicht helfen werden, die Burgsubstanz zu erhalten im Wesentlichen. Und deswegen ist, glaube ich, der Besichtigungsbetrieb übrigens mit über 150.000 Gästen im Jahr, also eines der meistbesuchten Museen in Niedersachsen. Also da kommen 150.000 Gäste, dann viele Holländer jedes Jahr nach Bentheim, um die Burg zu besichtigen sozusagen. Und das ist schon eine Hausnummer, die sie sehen lassen kann. Auch im Vergleich in Deutschland war ich im Vergleich mit anderen Burgen. Das muss man einfach sagen. Es funktioniert sehr gut, hat auch was mit der Lage nah an Holland zu tun. Und wir haben halt sehr wenig Burgen hier in der Gegend. Es gibt halt viele Schlösser im Münsterland, aber eigentlich nur eine Burg. Da sind halt auch Faktoren, warum wir so viele Gäste haben. Ich glaube aber, wie gesagt, sehr wichtig für viele, viele Beteiligten, dass man das aufrechterhält. Wir sagen immer, Also die Grafschaft oder die Region geht dreimal im Leben auf die Burg. Man geht einmal als Kind dahin mit seinen Großeltern, man geht einmal als Eltern dahin und man geht dann als Großeltern auch nochmal dahin. Also man kommt mindestens dreimal im Leben auf die Burg. Und das ist ja eigentlich das, wofür dann auch so ein Wahrzeichen da ist, dass es begangen werden kann. Sowieso bei uns, bei allen Denkmälern, die wir haben, also Denkmäler müssen genutzt werden. Die sind ja nicht nur Denkmäler, weil sie da schon immer so rumstanden, sondern die hatten immer eine sinnvolle Nutzung. Und die sinnvollste Nutzung für die Burg Bentheim ist ein öffentlicher Besichtigungsbetrieb. Aufgrund der Tatsache, also das, was ich gerade erzählt habe, mit der Lage in der Region und auch mit dem Eindruck, den die Burg macht, kann man, glaube ich, da dauerhaft einen wirklich guten Besichtigungsbetrieb gewährleisten, beziehungsweise da werden immer Gäste kommen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das hat jetzt nichts mit Parteipolitik, hat auch nichts mit Familienpolitik jetzt von der Füssigen Familie zu tun, sondern ist einfach für die Region wichtig, dass man da zusammen Lösungsmöglichkeiten findet, das dauerhaft zu erhalten.
Ich glaube, damit sind wir auch bei einem ganz guten Schlusswort, dass alle Beteiligten hier auf dem Sofa unterschreiben können. Vielen Dank, lieber Henning, für deinen Besuch heute im Podcast. Und ich würde an dieser Stelle schließen mit den Worten: Wir hören uns.